Clemens Füst. Wie wir unsere Wirtschaft retten. Der Weg aus der Corona-Krise. Als sich das Virus SARS-CoV-2 im Frühjahr 2020 in Europa ausbreitete, sorgte es für große Verunsicherung, teilweise auch Panik. Aber ganz egal, wie wir diese Zeit verbracht haben, ob relativ entspannt im Homeoffice oder kurz vor dem Nervenzusammenbruch, weil drei kleine Kinder ständig zu Hause waren, einige Fragen brannten so gut wie jedem unter den Nägeln. Kann der Sozialstaat die Krise abfangen? Was bedeutet das Virus für die Klimaerwärmung? Und vor allem, kommen wir da wirtschaftlich halbwegs unbeschadet wieder raus? In diesen Blinks wollen wir uns den Antworten auf diese Fragen mithilfe des Volkswirts Clemens Füst annähern. Mit dem für die Volkswirtschaft typischen Blick auf das große Ganze zeigt Füst auf, was die Krise konkret in der Wirtschaft anrichtet und welche Maßnahmen seiner Meinung nach notwendig sind, um die Folgen der Pandemie zu bewältigen. Blink Nummer 1. Die Corona-Krise stellt die globale Finanzkrise in den Schatten. Schon im Sommer 2020, als die Corona-Krise gerade ein paar Monate alt war, ließ sich bereits absehen, dass sie die Finanzkrise des Jahres 2008 in puncto wirtschaftlicher Schäden in den Schatten stellen würde. Wie das möglich war? Man konnte sie mit den bisherigen Krisen vergleichen und sie einem Modell gegenüberstellen, das illustriert, was ganz allgemein in solchen wirtschaftlichen Ausnahmesituationen geschieht. In Wirtschaftskrisen kommt es zu Dominoeffekten. Menschen verlieren den Arbeitsplatz, Unternehmen können Kredite nicht mehr zurückzahlen und schlittern in die Insolvenz. Das führt wiederum dazu, dass Banken Verluste erleiden und weniger überlebenswichtige Kredite an mittelgroße Unternehmen und Privathaushalte vergeben. Der Unterschied zwischen der Finanzkrise von 2008 und der Corona-Krise ist, dass sich dieser Dominoeffekt nicht einfach wie damals mit Fiskalpolitik lösen lässt. In der Finanzkrise ließ sich beinahe alles mit Geld regeln. Ja, die Ersparnisse vieler Menschen gingen verloren. Unternehmen mussten für immer dicht machen, die Arbeitslosigkeit nahm zu. Die Menschen waren zu Recht erbost, da sich Banker obendrein von den Rettungsgeldern unverschämte Boni auszahlen ließen. Aber die Krise ließ sich doch insgesamt beenden, indem Steuern gesenkt, Staatsausgaben erhöht und die Geldschleusen der Notenbanken geöffnet wurden. Bei der Corona-Krise funktioniert das nicht. Fabriken, Geschäfte und Restaurants schließen nicht als Folge einer Krise, sondern als Teil der Lösung, um zu verhindern, dass sich das Virus verbreitet. Diese Unterbrechung der Wertschöpfungskette verursacht astronomische Verluste. Hinzu kommt eine große Verunsicherung. Durch Steuersenkungen werden Bürger sich nicht davon überzeugen lassen, mehr zu kaufen. Sie sparen ihr Geld, um für den Fall des Falles vorbereitet zu sein. Deswegen ist die Corona-Pandemie auch schlimmer als eine einfache Depression. Es kam im Zuge der Pandemie beinahe zu einer kompletten Stilllegung der Wirtschaft. Wie fatal dies ist, zeigt das folgende einfache Rechenbeispiel. Geht die Wertschöpfung nur 2 Monate lang um die Hälfte zurück, bedeutet das auf das gesamte Jahr umgerechnet schon einen wirtschaftlichen Einbruch von 8%. Im Jahr nach der Finanzkrise, als sich die Auswüchse der Krise zeigten, brach das deutsche BIP im Vergleich zum Vorjahr um 5,6% ein. Verschiedene vom IFO-Institut für Wirtschaftsforschung entworfene Szenarien prognostizierten einen Rückgang des deutschen BIP von bis zu 20,6% für das Jahr 2020. Pro weiterer Lockdown-Woche könnte das BIP jeweils zusätzlich um bis zu 1,6% zurückgehen. Trotzdem, oder gerade deswegen, muss die Politik natürlich etwas tun. Aber was genau? Mehr dazu im nächsten Blink. Blink Nummer 2. Um der Corona-Krise Herr zu werden, muss der Staat je nach Pandemiephase unterschiedlich intervenieren. Eine Pandemie ist eine absolute Ausnahmesituation. Nicht nur die Gesundheit der Menschen, auch die Wirtschaft ist gefährdet. Um die Wirtschaft am Laufen zu halten, muss der Staat in jeder Phase der Pandemie gesonderte Maßnahmen treffen. Schon zu Beginn einer drohenden Pandemie schalten Banken in den Krisenmodus. Sie vergeben neue Kredite nur noch an Unternehmen, die sie gar nicht unbedingt bräuchten, denn nur diese finanzstarken Firmen bieten Sicherheit. Die anderen, die dringend auf Geld angewiesen sind, gehen leer aus. Der Staat muss daher schnell reagieren, etwa indem er Garantien bietet. So kann er Banken dazu ermutigen, Kredite auch an kleinere Unternehmen zu vergeben. Doch das Ganze ist immer auch riskant. So ändern Krisen die wirtschaftliche Situation manchmal so grundlegend, dass einige Geschäftsmodelle schlicht nicht länger funktionieren. Die folgende Phase des Lock- bzw. Shutdowns ist die wirtschaftlich extremste einer Pandemie. Berechnungen des IFO-Instituts ergaben für die Corona-Pandemie, dass Selbstständige und Kleinunternehmer mit etwa einem Drittel an Umsatzverlusten unter allen Berufstätigen besonders betroffen waren. Einbrüche dieser Größenordnung können schnell zu einer regelrechten Insolvenzwelle führen. Allerdings unterstützte in Deutschland der Staat kleinere und mittelgroße Unternehmen mit nicht zurückzuzahlenden Soforthilfen. Zudem konnten Unternehmen auf Antrag geringere Steuern im Voraus zahlen oder ihre Steuerlast senken, indem sie mithilfe eines Verlustrücktrages die Gewinne aus 2019 mit den Verlusten aus dem Jahr 2020 verrechneten. Unternehmen, die in dieser Phase selbst mit solchen finanziellen Erleichterungen nicht zu retten sind, können über eine Staatsbeteiligung saniert werden. Bevor es in der Hektik einer Krise jedoch zu vorschnellen Entscheidungen kommt, sollten unabhängige Gremien bestimmen, ob dieses Vorgehen sinnvoll ist. Denn wenn der Staat einmal mit im Boot sitzt, werden möglicherweise auch Unternehmen ohne tragfähiges Geschäftsmodell künstlich am Leben erhalten. Außerdem besteht die Gefahr, dass Unternehmen mit staatlicher Beteiligung bevorteilt werden. Wenn es nach der Krise zu einer Verzerrung des Wettbewerbs käme, wäre das nicht nur unfair, sondern auch kontraproduktiv. Gerade die widerstandsfähigen Unternehmen, die die Krise auch ohne Hilfe überstanden haben, hätten das Nachsehen. In der Phase der Lockerung muss es schließlich darum gehen, die Erholung der Wirtschaft zu fördern. Dies ist ein guter Zeitpunkt, die Konjunktur durch gesteigerte öffentliche Investitionen zu beleben. Die Bauindustrie etwa hat in pandemiebedingten Konjunkturschwächen Kapazitäten. Es lohnt sich also, Geld in die öffentliche Infrastruktur oder Gebäude zu stecken. Auch die Anschaffung neuer Technik im öffentlichen Dienst und Weiterbildungsmaßnahmen für die dortigen Beschäftigten sind sinnvolle Investitionen in Krisenzeiten. Blink Nummer 3. Wir müssen lernen, mit dem Virus zu leben und zu arbeiten. Die Corona-Krise stellte sich für Entscheider weltweit als Drahtseilakt dar. Auf der einen Seite drohte bei einer verfrühten Öffnung bzw. einem gänzlichen Verzicht auf einen Lockdown eine Überlastung der Gesundheitssysteme. Es hätte dann viele eigentlich vermeidbare Todesfälle gegeben. Auf der anderen Seite wirkt sich ein in die Länge gezogener Shutdown zerstörerisch auf die Wirtschaft aus. Schnell bildeten sich zwei Lager. Schnellstmögliche Rückkehr zum Normalbetrieb auf der einen Seite, lieber auf Nummer sicher gehen auf der anderen. Beide Lager folgten allerdings logischen Fehlschlüssen. So führt allein schon die Vorstellung, eine schnelle Öffnung würde auch eine schnelle wirtschaftliche Erholung ermöglichen, in die Irre. Die Menschen werden nicht einfach dort weitermachen, wo sie vor dem Auftreten des Virus aufgehört haben. Selbst wenn die Politik sämtliche Kontaktbeschränkungen aufhöbe, würde die große Masse nicht plötzlich verreisen oder zum Shopping, ins Kino und in Restaurants gehen. Die Furcht vor einer Ansteckung bleibt nämlich bestehen. Ebenso falsch lagen allerdings die Sicherheitsfanatiker. Wenn Corona-Fälle zurückgehen, Krankenhausbetten aber dennoch leer bleiben, dann warten viele Menschen unnötig lange auf lebensverbessernde Operationen. Wenn Menschen eingesperrt sind, steigen außerdem die Fälle von häuslicher Gewalt und psychische Krankheiten treten vermehrt auf. Wir können es uns also weder leisten, zu schnell zu öffnen, noch den Lockdown zu lange aufrechtzuerhalten. Wir müssen das öffentliche Leben hochfahren und dabei das Risiko einer zweiten Welle möglichst gering halten. Da im Sommer des Jahres 2020 nicht abzusehen ist, wann eine Impfung zur Verfügung steht, funktioniert dies nur mit einer schrittweisen Öffnung. Ziel ist es, eine zweite Welle zu verhindern und gleichzeitig die natürliche Immunität der Bevölkerung langsam ansteigen zu lassen. Bei dieser gezielten Öffnung stellt sich natürlich die Frage, was wir öffnen sollten und worauf wir verzichten können. Dafür gibt es eine Art Hierarchie. Erstens, Bereiche mit niedriger Ansteckungsgefahr sollten zuerst geöffnet werden. Etwa hochautomatisierte Unternehmen. Gleiches gilt für Schulen und Kitas, da Kinder und Jugendliche nachweislich weniger schwere Verläufe von Covid-19 erleben. Zweitens, Sektoren, in denen nicht im Homeoffice gearbeitet werden kann, sollen Priorität gegenüber solchen haben, die auf selbiges ausweichen können. Drittens, Auch für Menschen, die wegen der Beschränkungen besonders psychisch belastet sind, sollen Ausnahmeregeln bestehen. Viertens. Unternehmen bzw. Sektoren, die eine hohe Wertschöpfung erzielen, haben Vorrang vor volkswirtschaftlich weniger produktiven Bereichen. Fünftens. Gebiete mit besonders niedrigen Infektionsraten oder umgekehrt besonders hoher Immunität können eher geöffnet werden. Blink Nummer 4. Die kreditfinanzierten staatlichen Mehrausgaben führen in der Corona-Krise nicht zwangsläufig zu steigenden Preisen. Selbst wenn im Sommer 2020 eine schrittweise Öffnung des Wirtschaftslebens gelingt, um einige weitere Rettungsprogramme werden viele Staaten kaum herumkommen. Deshalb ist die wachsende Staatsverschuldung eines der augenscheinlichsten Probleme der Corona-Krise. Viele europäische Volkswirtschaften kämpfen bereits seit geraumer Zeit mit einem stagnierenden Wachstum. Ausbleibendes Wachstum führt fast immer dazu, dass Staatsschulden steigen. In der Krise brechen dann auch Steuereinnahmen ein, sodass der Staat sich das Geld für milliardenschwere Rettungsprogramme erst einmal leihen muss, wenn er ein Staccato von Insolvenzen verhindern will. EU-Staaten wie Deutschland leihen sich Geld für gewöhnlich bei der Europäischen Zentralbank, kurz EZB. Und zwar, indem diese den Ländern Staatsanleihen abkauft. Doch wo nimmt eigentlich die EZB dieses Geld her? Nun, sie druckt, sprich erfindet es. Die staatlichen Konjunkturprogramme entspringen den Druckerpressen. Die Geschichte zeigt, dass es zu einer wahnwitzigen Inflation kommen kann, wenn Staatsschulden allein mit dem Drucken frischen Geldes abgebaut werden. Dies geschah zum Beispiel 1923 in Deutschland. Die explodierenden Preise waren eine Spätfolge des Ersten Weltkriegs. Man hatte sich mit den Kriegsausgaben übernommen, musste in den Nachkriegsjahren zahllose Kredite abzahlen und kam der Zahlungsunfähigkeit so immer näher. Deshalb warfen die Verantwortlichen in der Weimarer Republik die staatseigene Notenpresse an. Dies führte jedoch schnell zu einem extremen Geldwertverlust, sodass ein Sack Kartoffeln zunächst einige Tausend, gegen Ende des Jahres 1923 mehrere Milliarden Reichsmark kostete. Doch dazu wird es im Nachgang der Corona-Krise aller Voraussicht nach nicht kommen. Sollten Politiker dennoch auf die Idee kommen, Finanzpolitik mit der Notenpresse zu betreiben, ist es die Aufgabe von Notenbanken, Anleihenkäufe abzulehnen, um den Geldwert stabil zu halten. Will ein Staat seine Schulden reduzieren, kann er dies unter anderem tun, indem er sogenannte Primärüberschüsse erzielt, also mehr Steuern einnimmt, als er an öffentlichen Geldern zurückgibt. Selbstverständlich ist dies keine Maßnahme, die während oder unmittelbar nach einer Krise angewendet werden kann, sondern erst, wenn sich die Wirtschaft erholt hat. Primärüberschüsse sind echte Konjunkturkiller. Deshalb ist es sinnvoller, während einer Krise für ein Primärdefizit zu sorgen, also Steuern zu erlassen und viele öffentliche Ausgaben zu treffen und damit die Staatsschulden kurzfristig noch mehr zu erhöhen. Wenn Deutschland also während des nächsten Wirtschaftsbooms die Steuern erhöhen sollte, dann tut es das im Endeffekt nur, weil es die Lehren des Jahres 1923 verinnerlicht hat. Blink Nummer 5. Die Corona-Krise beschleunigt die Digitalisierung. Wenn uns die Corona-Krise eine Sache vor Augen geführt hat, dann wohl, dass wir die Möglichkeiten, die uns der digitale Fortschritt bietet, bisher nicht annähernd ausgeschöpft haben. Schnell wurde klar, dass Meetings auch virtuell stattfinden können, dass Programmierer und Steuerberater im Homeoffice nicht weniger effektiv als im Büro arbeiten. Konzerte und Seminare können ganz einfach gestreamt werden und sogar die ein oder andere Arztsprechstunde kann dank moderner Technik per Videotelefonat stattfinden. Die Corona-Krise hat die Digitalisierung Mitte des Jahres 2020 deutlich beschleunigt. Neben der Arbeit von zu Hause aus veränderten sich auch die Konsumgewohnheiten. Der Onlinehandel geht gestärkt aus der Krise hervor, der stationäre Einzelhandel leidet. Sieht man sich etwa die Zahl der Kreditprüfungen an, die mit größeren Online-Bestellungen einherging, lässt sich daraus schließen, dass der Onlinehandel im Frühjahr 2020, also zu Beginn der Corona-Krise, im Vergleich zum Vorjahr bereits um 60% zugenommen hatte. Selbst wenn die Kontaktbeschränkungen aufgehoben und die Geschäfte vor Ort wieder voll geöffnet sind, werden Menschen vermehrt weiter online einkaufen. Auch die Digitalisierung der Industrie erlebte einen Boom. So zeigte die Krise, wie verletzlich die globalisierte Welt mit ihren internationalen Handelsbeziehungen ist und wie sehr die Industrie funktionierende Lieferketten braucht. Aus der Not heraus begannen viele Unternehmen damit, verstärkt 3D-Drucker einzusetzen. Denn statt physische Produkte liefern zu lassen, können heute einfach digitale Blaupausen verschickt werden. Die Herstellung geschieht dann vor Ort, indem man die benötigten Teile einfach ausdruckt. Die Corona-Krise war ein Katalysator dafür, digitale Technik endlich flächendeckend einzusetzen. So wissen wir seit langem, dass der öffentliche Sektor zu wenig digitalisiert ist. Es wurde noch einmal offensichtlicher, dass zum Beispiel die Online-Zulassung von Fahrzeugen nicht nur ein nettes Gadget, sondern absolut sinnvoll ist. Erst mit der Krise, als eingefahrene Wege und Gewohnheiten nicht länger haltbar waren, entstand der nötige Druck für einen Wandel. Schulen mussten auf einmal Konzepte für Online-Unterricht entwickeln und diesen sogleich umsetzen. Und wenn es auch nicht perfekt lief, so war es doch ein erster, wichtiger Schritt. Blink Nummer 6. Es besteht die Gefahr, dass die Ungleichheit nach dem Ende der Pandemie weiter zunimmt. Die Digitalisierung beschleunigt sich. Das klingt doch erst einmal sehr positiv. Bei genauerer Betrachtung zeigt sich allerdings auch, dass sie die Ungleichheit im Land vergrößern wird. Das liegt unter anderem daran, dass die Digitalisierung eher Arbeitsplätze für höher Qualifizierte hervorbringt. Bereits zu Beginn der Krise zeichnete sich auch ab, dass Menschen in digitalen Berufen besser vor Arbeitslosigkeit geschützt waren. Von zu Hause aus zu arbeiten ist etwa für Menschen, die in einem Start-up arbeiten, meist kein Problem. Für einen Kellner oder eine Schreinerin, deren Arbeitgeber aufgrund der Krise vorübergehend schließen mussten, hingegen schon. Die Gefahr, dass die so viel zitierte Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinandergeht, besteht auch wegen der landesweiten Schulschließungen. Vom Schulausfall sind nämlich besonders Kinder aus bildungsfernen Schichten betroffen. Für sie ist es häufig schwieriger, die Lerninhalte des verpassten Unterrichts zu Hause nachzuholen. Diesem Auseinanderdriften entgegenzuwirken, ist Aufgabe des Sozialstaats. Noch funktioniert er und konnte während der Krise Millionen Menschen unterstützen. Doch die zusätzlichen Belastungen könnten ihn überfordern. Die Sozialsysteme sind durch den demografischen Wandel ohnehin schon stark beansprucht. Sobald die Corona-Krise vorüber ist, brauchen wir Reformen, die sicherstellen, dass soziale Sicherungssysteme auch weiterhin finanzierbar sein werden. Eine dieser Reformen könnte etwa in einer besseren Vorsorgepflicht von Selbstständigen bestehen. Die plötzliche Pandemie hat laut Clemens Füst nämlich eine große Lücke des Sozialstaats offenbart. Im Moment wird von Selbstständigen erwartet, dass sie eigenverantwortlich mit Rücklagen selbst für wirtschaftliche Notlagen vorsorgen. Nur wenn ihre Rücklagen nicht ausreichen, erhalten sie eine staatliche Grundsicherung, also Hartz IV. Allerdings erst, wenn sie nachweisen können, dass sie tatsächlich über keine Rücklagen oder gar ein geheimes Vermögen verfügen. In der Corona-Krise bekamen Selbstständige jedoch ganz ohne einen derartigen Nachweis staatliche Zuschüsse. Um diese zusätzliche Belastung des sozialen Netzes in künftigen Krisen zu verhindern, könnte der Staat festlegen, dass Selbstständige fortan nachzuweisen haben, dass sie für Einkommensausfälle vorgesorgt haben. Blink Nummer 7. Die Corona-Krise ist eine gute Chance für einen Neuanfang in Sachen Klimapolitik. 2019 war das Jahr, in dem Greta Thunberg gefühlt fast jede Woche auf dem Titel irgendeines Nachrichtenmagazins auftauchte. Im Sommer 2020 schien sie dagegen wie vom Erdboden verschluckt. Kaum jemand sprach noch mit Klimaforschern und Aktivistinnen, dafür saß bei Markus Lanz jede Woche ein neuer Virologe. Die Klimaerwärmung mochte zwar von den Titelseiten verschwunden sein, doch sie war und ist weiterhin sehr real. Natürlich konnte auch die Umweltpolitik die Umstände nicht einfach ignorieren, denn bereits zu Beginn der Corona-Pandemie ließ sich relativ sicher voraussagen, dass die steigenden Staatsschulden und ein stark beeinträchtigtes Wirtschaftswachstum eine grüne Klimapolitik hemmen würden. Gleichzeitig änderte dies nichts an dem Fakt, dass der Klimawandel nicht nur riesige Umweltschäden, sondern auch ungeahnte wirtschaftliche Verluste nach sich zieht. Außerdem droht eine Verschränkung der Krisen mit einer Verstärkung der jeweiligen negativen Effekte und damit auch dem Leid der Menschen auf der ganzen Welt. Immerhin ließen sich während der Krise einige positive Effekte für das Klima bemerken. Die verringerte Mobilität, insbesondere die ausfallenden Flüge, sorgte für einen weltweit gesenkten CO2-Ausstoß. Allerdings deutet wenig darauf hin, dass dies auf Dauer so bleiben wird. Um die Folgen der Corona-Krise mit dem Klimaschutz zu verbinden, lautet eine Idee, mehr Geld in die grüne Energiewende zu stecken und auf diese Weise die europäische Konjunktur anzukurbeln. Klingt erst einmal sinnvoll, denn tatsächlich ergeben sich neue Arbeitsplätze, wenn der Staat mehr Geld in den Bau von Windkraftanlagen steckt. Allerdings sind die entsprechenden Solar- und Windenergieunternehmen noch nicht profitabel. Die benötigten Subventionen fußen letzten Endes wieder auf Steuereinnahmen, die das in der Krise so dringend gebrauchte Wachstum ja gerade bremsen. Die Corona-Krise bietet allerdings eine andere Chance. Sie wäre der ideale Zeitpunkt für einen klimapolitischen Kurswechsel. Der Staat sollte die Verursacher der Klimaerwärmung viel stärker zur Kasse bitten, anstatt Windkraft und Solarenergie zu subventionieren. Um dieses sogenannte Verursacherprinzip zu forcieren, wäre ein in allen Wirtschaftsbereichen gültiger CO2-Preis in Form von einheitlichen CO2-Steuern ein wichtiger Schritt. Für Clemens Füst sind solche Steuern die effizienteste Maßnahme für einen krisenresistenten und finanzierbaren Klimaschutz. Blink Nummer 8. Die gesamte Europäische Union ist durch die Corona-Krise gefährdet. Nicht nur den Klimaschutz stellt die Corona-Krise vor harte Herausforderungen, auch die Europäische Union als Ganzes ist betroffen. Als die Pandemie Ende Februar 2020 nach Europa überschwappte, zeigte sie leider eher die Fragilität, denn die gemeinsame Stärke des Staatenbundes auf. Denn gleich zu Beginn kam es zu einem großen Vertrauensbruch. In Frankreich, Spanien und insbesondere in Norditalien breitete sich das Virus in einer dermaßen hohen Geschwindigkeit aus, dass die Gesundheitssysteme nicht mehr nachkamen. Masken, Beatmungsgeräte, Betten und Ärzte. Es fehlte an allen Ecken und Enden. Doch anstatt, dass aus den Nachbarländern Hilfe kam, schien vielmehr das Motto zu gelten: Jeder für sich, mein Land zuerst. Einige Staaten verbaten sogar, medizinische Güter auszuführen. Erst spät begann das weniger schwer betroffene Deutschland, Krankenhausbetten für aus Italien und Frankreich ausgeflogene Patienten zur Verfügung zu stellen. Dieses unkoordinierte und unsolidarische Verhalten, die fehlende Zusammenarbeit der europäischen Partner, hat dem Vertrauen in eine starke EU massiv geschadet. Immerhin blieben solidarische Gesten nicht völlig aus. Gerade das ohnehin schon wachstumsschwache Italien wurde anfangs am härtesten getroffen. Mit einem speziellen Fonds, dem sogenannten Europäischen Fonds für wirtschaftliche Erholung nach der Corona-Krise, bot Europa hier Unterstützung. Der EU-Fonds sollte insbesondere Staaten wie Italien helfen, deren Wirtschaft schon im Vorfeld nicht besonders stark war. Es ist allerdings fraglich, ob ein solcher Fonds wirklich etwas nützt. Wenn sich die gebeutelten Volkswirtschaften nicht erholen, könnten die EU-Fonds langfristig sogar kontraproduktiv wirken. Die EU steht wie schon während der Euro-Krise des Jahres 2015 vor der schwierigen Aufgabe, die richtige Mischung aus Solidarität auf der einen Seite und Anreiz zur Eigenverantwortung auf der anderen zu finden. Gewährt die EU dem jeweiligen Krisenland zu wenig Geld, handelt sie unsolidarisch. Bei zu großer finanzieller Unterstützung läuft sie Gefahr, dass sich EU-Länder bald aus strategischen Gründen dazu entscheiden, hoch verschuldet zu bleiben. Ein fatales Zeichen wäre daher, finanzpolitische Regelverstöße einfach hinzunehmen. Es muss außerdem klar sein, dass die Gelder nur für das eingesetzt werden, was im Vorfeld abgesprochen war. Wenn dies nicht durchsetzbar ist, wäre die EU dadurch tatsächlich gefährdet, denn von einer Pleite bedrohten Mitgliedsländern würde dann zukünftig die Hilfe verwehrt. Blink Nummer 9. Das Coronavirus wird nicht das Ende der Globalisierung sein. Viele Menschen sehen in der Corona-Krise ein Zeichen dafür, dass wir uns an der Globalisierung verhoben haben. Und das stimmt. Die globale Wirtschaft ist tatsächlich in vielerlei Hinsicht anfällig. Das hat uns die Krise vor Augen geführt. Viele Unternehmen werden daher künftig die Globalisierungsrisiken neu bewerten. Deswegen aber gleich das Kind mit dem Bade auszuschütten, wäre Unsinn. Die Globalisierung sorgt nämlich auch für Fortschritt, Stabilität und Wohlstand. Auch wenn es gerade viele Forderungen gibt, wieder nationaler und lokaler zu agieren, Es ist nicht davon auszugehen, dass internationale Wertschöpfungsketten in großem Stil aufgelöst werden. Um besser gewappnet zu sein, kann es sogar notwendig sein, internationale Produktionsnetzwerke auszudehnen. Denn riskant sind internationale Wertschöpfungsketten nicht per se, sondern die Abhängigkeit von einzelnen Firmen oder Standorten. Das Motto sollte also eher lauten: noch mehr Globalisierung wagen. Neben den unmittelbar auf die Krise folgenden Forderungen nach einem Abschied von weltweiten Wertschöpfungsketten gibt es allerdings auch einen von der Krise unabhängigen rechtskonservativen Trend zu mehr Protektionismus. Zum Symbol für diese Politik der Abschottung ist Donald Trump geworden, der einen Handelskrieg mit China begonnen hat. Fatalerweise steigt infolge von Wirtschaftskrisen die Neigung zu jener Trumpschen Abschottungspolitik. Die Menschen sind durch die Krise verunsichert. Sie fürchten, ihren Arbeitsplatz zu verlieren, was auch weniger Wohlstand bedeuten würde. Aus dieser Verunsicherung entsteht ein erhöhter Druck, den eigenen Markt zu schützen und die heimischen Unternehmen zu stärken, indem man ausländische Konkurrenten etwa mit Zöllen benachteiligt. Ein absoluter Fehlschluss. Denn in der globalisierten Welt führt ein derartiger Protektionismus fast zwangsläufig zu einem weiteren Einbruch der Wirtschaft. Wenn in der Krise internationale Wertschöpfungsketten verloren gehen, steigt die Gefahr eines kompletten Wirtschaftskollapses. Solchen Forderungen müssen europäische Staaten unbedingt den Wind aus den Segeln nehmen. Der internationale Handel ist für Europa die Grundlage des Wohlstands. Das Ziel heißt daher, die Globalisierung verbessern, nicht rückgängig machen. Abschottung und My Country First-Politiken sind nicht zielführend und vor allem kein geeigneter Weg aus der Notlage. Die Corona-Pandemie ist eine globale Krise, die nur global gelöst werden kann. Wie viel eine solche Zusammenarbeit bewirken kann, zeigte sich in Europa, als die EU-Staaten endlich gemeinsam und abgestimmt handelten. Die Kernaussage dieser Blinks, die du gerade gehört hast, ist, dass in der Corona-Krise nicht nur unsere Gesundheit in Gefahr ist, sondern auch unser gesamter Wohlstand. Mit ihren Auswirkungen auf Unternehmen, Arbeit und Konsum stellt Corona die Bankenkrise von 2008 in den Schatten. Es braucht nun ganz spezielle wirtschaftspolitische Maßnahmen, um der Pandemie Herr zu werden. Das ist die gute Nachricht. Wir sind der Pandemie nicht hilflos ausgeliefert. Wir müssen schlicht und ergreifend lernen, mit dem Virus zu leben und zu arbeiten und die Lösung der Probleme global zu denken. Die einzelnen Staaten kommen allein viel schlechter durch diese unsicheren Zeiten, als wenn sie zusammenarbeiten. Das waren die Blinks zu »Wie wir unsere Wirtschaft retten« von Clemens Füst. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.